Stimmungsbild? Okay, okay. Ja, wenn man so ein neues Jahr startet, dann gibt es ja so diese Tradition, ich weiß nicht, ob du die auch pflegst oder nicht, aber man setzt sich Neujahresvorsätze. Also irgendeinen Vorsatz fürs neue Jahr, den man verfolgen will, ganz speziell in diesem Jahr. Und ich frage euch mal nochmal, heute ist es ein bisschen interaktiv bei mir, wer hat sich denn einen Neujahresvorsatz gesetzt für 2025? Gebt auch mal ein kurzes Zeichen. Echt? Oha! Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht geht es euch ja genauso wie mir auch. Ich habe das aufgegeben mit diesen Vorsätzen, weil ich krieg's eh nicht hin. Das geht nicht. Ich setze mir Vorsätze, aber ich erreiche die sowieso nicht. Vielleicht war das auch so der Grund, wieso du dir keinen vorgesetzt hast. Ich weiß nicht. Frag dich jetzt nicht, ist okay. Ich habe auf jeden Fall damit aufgegeben. Und dann hat mir Selina Schmidt, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, die hat mir dann mal gesagt, du Ladina, weißt du, dein Problem ist einfach, du hast zu viele Vorsätze. Klar kannst du sie nicht einhalten. Weißt du, du musst dir einfach einen einzigen Vorsatz vornehmen, nicht viele, einen einzigen, der muss irgendwo ein bisschen realistisch sein und dann verfolgst du den im ganzen Jahr. Gar nicht so schwierig, das kriegst du hin. Habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht nehme ich mal nochmal einen Anlauf, habe es noch nicht so ganz hingekriegt. Und dann war es sehr spannend. Dann war ja das Praise Camp, habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt. Wir waren da mit einer großen Gruppe in Basel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre so ein Neujahresvorsatz ja schon mal wieder toll. Ich bin dann nach dem Praise Camp nach Hause gekommen und habe mich in meiner stillen Zeit mit einer Geschichte auseinandergesetzt. Eine sehr, sehr bekannte, sehr, sehr berühmte Geschichte. Aber diese Geschichte hat mich ganz neu fasziniert und gefesselt. Sie hat mich so sehr herausgefordert, dass sie mir gleichzeitig meinen Neujahresvorsatz für 2025 geliefert hat. Und weißt du was? Ich möchte das mit dir heute Morgen auch machen. Ich möchte dich heute Morgen auch herausfordern mit dieser Geschichte. Und ich möchte dir Mut machen, lass dich mal drauf ein. Eben, ich werde dich ein bisschen aus der Komfortzone rauslocken, lass dich drauf ein, aber wenn du es tust, ich kann dir versprechen, dann wird es dein 2025 verändern. Die Geschichte, die handelt von zwei Frauen. Zwei Frauen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Zwei Frauen, die alles für Jesus gaben, die all in auf Jesus gesetzt haben, aber eben auf total unterschiedliche Art und Weisen. Wir lesen diese Geschichte in Lukas 10, 38 bis 42. Alle, die eine Bibel dabei haben, schlagt das mal auf. Ich habe es aber für euch auch dabei. Lukas 10, 38 bis 42. Wir lesen, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha dann vor Jesus hin und sagte ihm, Herr, kümmert es dich eigentlich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr, also Jesus, antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir, zu viel, zweiten, kann noch mal zurück, du machst dir zu viele Sorgen so, und verlierst dich an vielerlei. Aber weißt du, nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Ziemlich bekannte Geschichte. Du kennst sie. Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte liest, aber wenn ich die so lese, auch gerade in den Vorbereitungen, dann ertappe ich mich dabei, wie mein Fokus immer wieder auf Martha geht. Ich schaue Martha an und denke mir so, ach Mann, du bist ja echt eine Arme. Also ich verstehe dich ja total, dass du da richtig im Stress bist und dass dich das nervt, dass deine Schwester dir nicht hilft. Ich verstehe dich, mir wird es ja auch so gehen. Und ich habe mich dann wirklich auch dabei ertappt, nach dem Praise Camp kamen wir nach Hause, ich war dann noch ein paar Tage in den Ferien und dann war ich wirklich so 10 Tage nicht mehr zu Hause. Ich wusste aber, ich habe in der ersten Woche Besuch, von guten alten Freunden, die zu mir nach Hause kommen. Und ich kam dann nach Hause nach diesen 10 Tagen und für mich sah die Wohnung nicht mal so schlimm aus. Meine WG-Mitbewohnerin war auch nicht so da, aber trotzdem hat da sich so ein paar Sachen haben sich angehäuft, es war dreckig und für einen Besuch war meine Wohnung in einem katastrophalen Zustand. Also habe ich mich erstmal aufgemacht, habe alles geputzt, alles sauber gemacht, dann kam der Besuch, war alles super, mega schön. Aber währenddem ich so geputzt habe, ging mir diese Geschichte durch den Kopf und ich habe mir dann diese Gedanken gemacht und habe folgende These aufgestellt. Ich glaube, es gibt 3 Arten von Gastgebern. So, der erste Gastgeber ist der Sorgetyp. Das sagt der Name schon so ein bisschen. Der Sorgetyp, der macht sich Sorgen um alles. Der sieht alles, der sieht das Chaos, der weiß, da kommt Besuch und der kommt dann so in den Stress rein und der merkt, oh, ich muss putzen, ich muss ja gut dastehen, wenn der Besuch kommt. Und er fängt an zu putzen, jede Ecke, jede Decke, jede Wand, gefühlt alles wird geputzt, abgestaubt und du säuberst und putzt Ecken, von denen du gar nicht weißt, dass es die gibt. So, das ist der Sorgetyp. Vielleicht gehörst du dazu, vielleicht auch nicht. Dann gibt's der Ist-mir-voll-egal-Typ. Dieser Typ, der denkt sich so, ach, der Besuch, der kommt, der liebt mich ja eh. Der muss mich lieben mit all den Ecken, den Kanten, mit dem Dreck, der rumliegt. Das ist schon okay. Der putzt nicht groß. Der lässt einfach die Leute dann zu sich kommen. Kleiner Fun-Fact am Rand. Ich habe gemerkt, dass diese 2 Typen sehr oft zusammen dann heiraten. Und die leben dann glücklich bis an ihr Lebensende oder eben bis Besuch kommt. Und dann streiten die sich, weil sie nicht wissen, müssen wir jetzt putzen, müssen wir nicht putzen. Und dann gibt es aber noch den 3. Typ. Und ich gehöre, glaube ich, auch ein bisschen zu denen oder kenne ganz viele Freunde, die dazu gehören, der ich versuche mein bestes Typ. Dieser Typ, der versucht einfach wirklich sein Bestes, wie es der Name schon sagt. Der putzt, der räumt auf und meistens sind das dann die Leute, die noch Kinder haben, gar kleine Kinder, du räumst auf und die Kinder kommen dann so hinter dir her, räumen wieder alles raus und dann ist wieder ein Riesenchaos. Die geben einfach ihr Bestes, aber sie kommen nicht vorwärts und es sieht schlussendlich genauso aus wie zu Beginn. Und das Spannende ist ja dann der Besuch, der kommt dann und oftmals fällt dann so dieser Satz, ach wie schön, wie authentisch lässt ihr uns in unser Chaos ein und du denkst dir so, ach ja, Mist, du weißt nicht, wie viele Stunden ich zuvor geputzt habe. Diesen Typ, den gibt's auch. Ich weiß nicht, zu welchem Typ du gehörst, aber ich glaube, es ist ziemlich klar, wo Maria und Martha dazu gehören, zu diesen Typen. Wir sehen, dass Maria den Besuch von Jesus als großen Gewinn hält. Maria merkt, da kommt Jesus und ich kann da profitieren und sie lädt ihn ein und sie hört ihm zu. Martha hingegen, die entwickelt sich zur typischen Hausfrau. Die putzt, die kocht und ich habe da ein Bild davon. Ich finde das Bild, das trifft sehr schön auf den Punkt. Jesus kommt, Martha so im Hintergrund am Putzen, am Aufräumen und Maria, die sitzt einfach da und die genießt die Gegenwart von Gott, von Jesus. Schauen wir Martha mal genauer an, die im Hintergrund einfach am Arbeiten ist. Martha nimmt Jesus auf und wir gehen davon aus, dass es ihr eigenes Haus war. Sie macht Tür und Tor auf, lädt ihn ein, sie bewirtet ihn und im Urtext lesen wir das Wort Diakonia. Das kennst du vielleicht, Diakonia-Dienst, Dienst an jemand anderem. Das ist eine wichtige Charakterisierung für Martha. Ihr ist wichtig, dass die Leute sich bei ihr zu Hause wohlfühlen. Sie übt einen Dienst an jemand weiterem aus. Und das ist ja eigentlich auch super und perfekt und ist ja mega schön, weil wir kommen ja gern zu jemandem und wir wissen, ah, wir werden bewirtet, es ist schön, sie geben sich Mühe. Aber es ist eben nicht das, was Jesus an der Stelle sieht, nicht das, was Jesus an der Stelle möchte. Martha ist so unterwegs, sie ist so getrieben, sie rennt wahrscheinlich noch in die Kammer, holt da was, dann rennt sie zurück in die Küche, muss da den Braten noch aufsetzen, dann merkt sie, oh, da ist noch was irgendwie nicht sauber, fängt da an zu putzen, sie ist unterwegs, sie rennt davon, sie rennt eigentlich davon von der Gegenwart von Jesus. Sie ist getrieben, sie kommt nicht zur Ruhe. Und da kommt jetzt auch wieder so ein bisschen das Stichwort Rastlosigkeit. Rastlosigkeit ist nicht ein Problem des 21. Jahrhunderts. Das gab es früher schon. Ich glaube, Martha gehörte auch dazu. Sie ist getrieben, sie ist unterwegs. Und dann ist da die kleine Schwester, die Maria. Die Maria, die nimmt sich Zeit, die bewegt sich so gar nicht, die sitzt da zu den Füßen von Jesus. Und wisst ihr, früher, wenn da ein Lehrer kam, ein Rabbi kam, wie Jesus auch beschrieben wurde, dann kamen die Schüler und die Schüler, die saßen zu den Füßen von dem Lehrer. Das war nicht so wie heute in der Schule, du kamst da so in die Bank rein, du saßt da hinter deinem Tisch, du saßt am Boden zu den Füßen deines Lehrers. Du hast dich wirklich niedriger gemacht, du saßt zu ihm auf und hast alles aufgesogen, was der Lehrer gesagt hat. Sie saß einfach nur da, zu seinen Füßen. Und was tat Jesus? Er widmet sich ihr, er nimmt sich Zeit, er hat ein offenes Ohr für sie. Er nimmt sie auf, so wie sie ist. Und weißt du, ich glaube nicht, dass Maria zuvor alles aufgeräumt hat. Maria wusste, in ihrem Leben, da ist auch Chaos, da ist nicht alles sauber, da ist nicht alles gut, aber sie lässt Jesus trotzdem ein in dem Wissen, ich bin nicht perfekt, aber ich lasse dich in meine Unperfektheit rein. Weißt du, ich glaube, in dieser Geschichte macht Jesus ganz sehr deutlich, was ihm eigentlich wichtig ist. Nur eines ist nötig, sagt er zu Martha. Das, was Maria hat, ein offenes Ohr für sein Wort, ein offenes Ohr für seine Gegenwart. Weißt du, keine Ehrung, keine Gabe, keine Dienstleistung kann ersetzen, was Jesus dir eigentlich geben möchte, was Jesus eigentlich von dir erwartet. Gehorsam und ein offenes Ohr für sein Wort. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir Jesus zu unserem Lehrer machen, dass wir ihm zuhören, dass wir sein Wort hören, weil es uns dann auch aus dem falschen Dienst raustreibt, den wir vielleicht auch selber betreiben. Dass wir nicht aus eigenen Unternehmungen gut dastehen wollen, wie zum Beispiel Martha. Wenn wir uns zutiefst mit dem Wort von Jesus, mit dem auseinandersetzen, was er gesagt hat, dann tun wir nämlich automatisch seinen Willen. In Matthäus 22, 37 bis 39 sagt Jesus selbst schon, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Erste, was wir tun sollen. Da sein für seine Gegenwart, wir sollen ihn lieben. Weißt du, ich glaube, diese Geschichte möchte uns eigentlich Folgendes fragen. Nämlich, wie lädst du Jesus in dein Leben ein? Lädst du Jesus wie Martha als Gast ein? Oder lädst du ihn wie Maria als Lehrer in dein Leben ein? Wenn du Jesus als Gast einlädst wie Martha, dann lädst du ihn in deine Perfektion ein. Dann lädst du ihn in ein perfektes Leben ein, weil du möchtest alles sauber haben, du möchtest alles geputzt haben, du möchtest ihm deine beste Seite präsentieren. Doch wenn du Jesus als deinen Lehrer in dein Leben einlässt, dann bedeutet das auch, dass du ihn in dein Chaos einlädst. Dann bedeutet das, dass nicht alles sauber und nicht alles perfekt ist. Aber du öffnest trotzdem die Tür für ihn als deinen Lehrer im Wissen, da ist nicht alles gut, aber du darfst trotzdem reinkommen. Wenn wir Jesus als Gast einladen, dann laden wir ihn in unsere Perfektion ein. Wir wollen wirklich alles sauber machen, wir wollen gut dastehen, weil es ist ja wichtig, was Jesus von uns denkt, oder? Dann sind wir so im Typ 1, den ich vorhin beschrieben habe. Du versuchst alles zu verstecken, alles irgendwie aufzuräumen und kennst du das, wenn Besuch kommt, dann, ich glaube, ich habe so eine These, in jeder Wohnung gibt es einen toten Winkel, wie beim Auto. Und in diesem toten Winkel, wenn Besuch kommt oder wenn man aufräumt, alles, was irgendwie rumliegt, was man nicht zuordnen kann, das schiebt man so in diesen Winkel rein, macht da die Tür zu und hofft, dass der Gast da nicht reinguckt. Aber es ist ja trotzdem noch da. Die Tür ist einfach zu. Das ist das Problem. Das Chaos bleibt trotzdem da. Wir können dann Jesus was vorspielen, aber es ist trotzdem da. Wenn wir Jesus jedoch als unseren Lehrer einladen in unser Leben, dann laden wir ihn automatisch auch in unser Chaos in unserem Leben ein. Mit allem, was dazugehört. Und ich weiß nicht, was das Chaos vielleicht in deinem Leben ist, aber Chaos ist was, was uns wegtreibt von Jesus. Vielleicht ist es Wut, vielleicht ist es eine Sucht. Fehler, die du gemacht hast. Vielleicht redest du ein bisschen zu oft über andere so negativ. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber auch ich habe Chaos in meinem Leben. Und manchmal geht es uns doch so, wenn wir dieses Chaos in unserem Leben angucken, was wir haben, dann getrauen wir uns gar nicht mehr, damit dann auch zu Jesus zu kommen, weil wir denken, ah, ist ja sowieso nicht gut genug. Aber weißt du was? Jesus möchte genau in dieses Chaos kommen. Er möchte diesen Schimmel, diesen Dreck, diesen Gestank auch entfernen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon in ganz vielen Wohngemeinschaften gelebt. Ich war schon sehr oft unterwegs. Und da habe ich so diese Erfahrung gemacht. In jeder Wohnung gibt es ja einen Kühlschrank. Also bei uns in der Schweiz zumindest hat man einen Kühlschrank. Und in diesem Kühlschrank, da gibt es auch so einen toten Winkel. Irgendein Glas, ich weiß nicht, was da drin ist, vielleicht ist es Konfitüre, irgendwie eingelegte Bohnen oder Gurken, saure Gurken, irgendwas. Und das ist schon ein bisschen abgelaufen. Man hat das vielleicht mal aufgemacht, hat da was davon gegessen, dann hat man es wieder zugemacht und vergessen und einfach da in die Ecke gestellt. Und man weiß, das ist abgelaufen, aber man will es ja irgendwie auch nicht rausholen, weil wenn man es rausholt, dann muss man es wieder aufmachen und dann stinkt es. Und das bleibt dann einfach so da in dieser Ecke drin. Und dann vergisst man es vielleicht. Aber je länger das da drinnen steht, desto schlimmer wird es mit dem Gestank. Weißt du, das muss raus, das muss weg. Weil es kann ja nicht sein, dass das dann da Wochen, Monate lang lagert. Also ich war mal in der Wege, das war katastrophal. Also ich musste da dann den ganzen Kühlschrank putzen. Das Chaos, der Gestank, der muss weg. Den muss man rausnehmen, den muss man säubern. Und genau das möchte Jesus auch mit deinem Leben machen. Er möchte den Gestank, das Chaos rausholen. Er möchte das säubern. Er möchte bei dir entrümpeln. Aber dafür musst du ihn als deinen Lehrer einladen, damit er dir aufzeigen kann, wo ist dein Chaos, wo ist der Gestank. Und weißt du, ich glaube, diesen Gedanken, den kann man auch noch ein bisschen weiterdenken in Bezug auf unsere Gemeinde, in Bezug allgemein auf Gemeinde. Und ich möchte dich heute Morgen einfach auch mal fragen, wie möchtest du Jesus denn in die Krishona Stammheim einladen? Laden wir Jesus in unsere Gemeinde als Gast ein? Wenn wir ihn als Gast einladen, dann bedeutet das, dass wir perfekt sein müssen. Dass wir am Sonntagmorgen ein gutes Programm liefern, dass er kommen kann, da sein kann und am Schluss denkt, boah, die hatten sie ja echt im Griff. War ein Top-Worship, war eine gute Predigt. Ja, dann gab es da noch guten Kaffee, einen leckeren Zopf oder so. Dann muss alles perfekt sein, weil Jesus ist ja der Gast und der muss ja gut bewirtet werden. Das bedeutet ganz schön viel Druck. Wenn du Jesus aber als Lehrer in die Gemeinde einlädst, dann bedeutet das automatisch, dass die Gemeinde zur Schule wird. Peter, du hast zu Beginn gesagt, ja, wir sind ja nicht in der Schule. Ja, aber ich fordere euch jetzt ein bisschen heraus. Was ist, wenn wir doch eine Schule sind? Was ist, wenn wir doch eine Lerngemeinschaft sind? Wenn Jesus unser Lehrer ist und uns immer wieder neu aufzeigen kann, hey, wo sind wir vielleicht auf dem Holzweg? Wo müssen wir vielleicht das noch ein bisschen anders überdenken? Wo ist vielleicht das noch wichtig in unserer Gemeinde? Das bedeutet, dass wir zu Schülern werden und dass unsere Gemeinde zur Schule wird, die fähige Jünger ausbildet und hinausschickt. Weißt du, ich glaube, wir haben nie ausgelernt. Ein ganz kleines Beispiel dazu. Ich arbeite auf der Curly Ranch. Das wissen die meisten von euch, das ist ein Pferdehof in Deutschland und ich bin da ein bisschen für alles angestellt. Ich bin wirklich ein Allrounder, ich mache alles. Und vor einer gewissen Zeit kam dann mein Chef so zu mir und hat gesagt, du Ladina, wir müssen da ein bisschen umbauen, da ist eine Wand, die muss rausgerissen werden. Und weil ich sowieso alles mache, habe ich gesagt, gut, okay, mache ich, kann ich. Zeig mir kurz, wo das Werkzeug ist, zeig mir, was für ein Meißel ich da drauf machen muss, wie ich das dann am besten mache. Hat er mir gezeigt, ich habe es gemacht, Wand war draußen, Wand war super, also das Loch war dann super, mein Chef war zufrieden. Und ich habe so gedacht, yes, jetzt kann ich das, ich weiß jetzt, wie das geht. Dann ein bisschen später kam er wieder und hat gemeint, du, bei der Halle brauchen wir einen neuen Durchgang. Das ist aber eine dicke Wand. Da habe ich gedacht, ja klar, ich kann das jetzt, kein Problem, mache ich alles. Habe da mein Werkzeug so geholt, Meißel drauf gemacht, eingesteckt, angefangen. Nach 3 Stunden hatte ich noch kein einziges Loch durch diese dicke Wand geschlagen. Und da habe ich mir so gedacht, nee, das kann doch jetzt nicht sein, ich weiß doch, wie es geht. Und dann wurde es peinlich, da musste ich zu meinem Chef und fragen, du, was habe ich falsch gemacht? Dann kam er, hat mich ausgelacht und gemeint, ja du, klar hast du alles falsch gemacht, das ist das kleine Werkzeug, das ist eine dicke Wand, brauchst ein größeres Werkzeug. Ich habe gemerkt, okay, ich habe es doch noch nicht so ganz gelernt. Ich muss immer wieder neu überlegen, hey, wie kann ich das jetzt besser machen? Ich habe nie ausgelernt. Wir müssen immer wieder neue Erfahrungen machen. Und weißt du, Ich glaube, Gott will Echtheit von uns. Gott möchte, dass wir mit all unseren Emotionen, mit all unserem Chaos zu ihm kommen. Zu seinen Füßen, damit er uns lehren kann, wo er mit uns hin möchte. Und ich bin in der Vorbereitung auf einen spannenden Kommentar gestoßen von John Noland. John Noland hat gesagt, oh, das war die falsche Seite. Da müsste eigentlich nochmal eine Folie sein. Ja, genau. Nee. Okay, ich lese ihn euch einfach vor. John Noland hat gesagt, es gibt einen bewussten Kontrast zwischen Martha, die Jesus sagt, was er sagen soll, und Maria, die auf das hört, was ihr Jesus sagt. Weißt du, ich glaube, wenn wir Jesus als Gast willkommen heißen in unserem Leben, dann geben wir ihm die Lösung für all unsere Probleme, für unser Chaos, was wir haben. Wenn wir Jesus aber in unserem Leben als Lehrer willkommen heißen, dann realisieren wir, dass er die Lösung ist. Und eben, ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen, gibst du heute dem die Lösung, der eigentlich die Lösung ist? Diese Folie. Gibst du heute dem die Lösung, der eigentlich die Lösung ist? Weißt du, ich glaube, wir sind so oft beschäftigt, wir sind in dieser Rastlosigkeit drin und wir hören gar nicht auf das, was Gott uns eigentlich sagen möchte, weil wir so in diesem Ding drin sind und eigentlich müssen wir doch darauf hören, was Gott uns sagen möchte. Wir wollen die Lösung sein, anstelle von dem zuzuhören, der die Lösung eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft sagen wir doch, Gott, Herr, dein Wille soll geschehen. Aber weißt du, in diesem Bereich wäre das eigentlich das Perfekte für mich. Oder eigentlich wäre diese Arbeitsstelle perfekt für mich. Dein Wille soll geschehen, aber eigentlich wäre das mein Traumpartner, so, den hätte ich gern. Oder dein Wille soll geschehen, aber ich möchte eigentlich diese Zukunft haben und nicht diese Zukunft. Dann sagen wir Jesus eigentlich, was die Lösung sein sollte, anstelle von zuzuhören, was Jesus eigentlich für uns für eine Lösung bereit hat. Und darum möchte ich dich heute Morgen auch nochmal fragen, sagen wir Gott, wer wir sind, wer wir sein sollten in unserem Verständnis, oder hören wir ihm zu, was er sagt, was wir sind? Wenn du ein guter Diener werden möchtest in deinem Leben, dann musst du zuerst ein guter Lernender sein. Ein weiteres tolles Bild, was mir sehr, sehr geholfen hat, diese Geschichte besser zu verstehen, ist folgendes Bild. Weißt du, wenn wir Jesus als Gast einladen in unser Leben, dann werden wir vor ihm stehen. Dann werden wir die Tür aufmachen, werden uns gut präsentieren, so auf Augenhöhe ihm begegnen. Dann stehen wir vor ihm und so stehen wir dann auch vor unseren Problemen. Wir stehen vor ihnen. Wir versuchen irgendwie selber Lösungen zu finden für bestimmte Probleme. Wir müssen aufstehen, wir müssen selber durchkämpfen, wir müssen überleben, wir müssen irgendwie den Kopf über Wasser halten, wir müssen alles tun, um das irgendwie hinzukriegen, Herr oder Herrin über der Situation zu sein. Aber weißt du, das ist hart. Das bedeutet ganz schön viel Druck. Immer fokussiert auf die kleinen Sachen, auf die kleinen Probleme in unserem Leben. Und die können ja manchmal ja auch ganz gut aussehen. Aber das sind Stimmen, die uns wegtreiben von der Stimme von Jesus. Und irgendwann wird uns das Leben dann in die Knie zwingen. Und weißt du was? Wenn wir Jesus als Lehrer in unser Leben einladen, wie in diesem Bild zuvor gesehen, dann knien wir vor ihm. Dann sind wir zu seinen Füßen und wenn wir so in unserem Leben unterwegs sind, wenn wir mit all unseren Problemen, wenn wir vor Jesus knien, dann haben wir eine ganz andere Position, dann schauen wir zu ihm auf. Und weißt du, irgendwann wird dich das Leben in die Knie zwingen, wenn du einfach nur kämpfst und alles selber erreichen willst. Irgendwann wird dich das Leben dann in die Knie zwingen, hey, und wenn du schon in dieser Position bist, dann kannst du zu Jesus aufgucken, kannst ihm die Hand hinstrecken und dann wird Jesus dich hinaufziehen, wieder auf Augenhöhe bringen und dir dann zeigen, wo er eigentlich hin möchte mit dir. Weißt du, die schönsten Momente, die ich hatte mit Jesus, die waren immer hier in dieser Position. Die waren nicht in dieser Position auf Augenhöhe, jetzt wollen wir kämpfen, jetzt muss ich dir eine Lösung bieten. Die waren immer in dieser Position, im Hinaufschauen zu ihm und fragen, was ist eigentlich dein Wille, was hast du für mich vor? Charles Spurgeon hat dazu auch gesagt, du verlierst deine Kraft als Arbeiter, wenn du deine Abhängigkeit als Gläubiger vergisst. Wir sind abhängig von Jesus als seine Schüler. Und weißt du, mit diesen Gedanken möchte ich schließen. Ich möchte dich heute Morgen wirklich fragen, wie möchtest du Jesus einladen? Als Lehrer oder als Gast in dein neues Jahr? Ich möchte dich herausfordern. Lade ihn als Lehrer ein. Geh vor ihm auf die Knie. Frag ihn immer wieder neu. Hey, was möchtest du mich lernen? Wo möchtest du mit mir hin? Wir haben nie ausgelernt. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte wirklich mit euch jetzt in Gebet reingehen, wo wir all unser Chaos, all unsere Probleme, die wir haben, die wir vielleicht vom 24 ins 25 mitgenommen haben. Jahreswechsel bedeutet ja nicht, dass dann im neuen Jahr alles perfekt ist. Wir nehmen gewisse Sachen einfach mit, wie das Glas, was schimmelt, was im Kühlschrank steht. Das nehmen wir mal mit, auch wenn ein neues Jahr beginnt. Und ich möchte dich wirklich einladen, hör mal ganz auf dich, auf dein Herz. Wo ist Schimmel, wo ist Chaos in deinem Leben? Und leg das wirklich auch jetzt dann in der kommenden Zeit, die wir haben, im Lobpreis vor Gott hin. Geb sie ihm hin, im Wissen, dass nicht alles perfekt ist, aber im Wissen, dass er dein Lehrer ist und dass er es säubern wird. Ich möchte mit uns beten und lade dich ein, das mitzubeten. Vater, danke bist du ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der für uns da ist, ein Gott, der Gemeinschaft mit uns sucht, ein Gott, der uns einlädt in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft. Und Vater, ich möchte heute Morgen wirklich einfach bitten, ich möchte vor dir auf die Knie gehen und ich möchte alle Bereiche in meinem Leben hinlegen. Du siehst, wo Schimmel ist, du siehst, wo gewisse Probleme sind, du siehst, wo ich von dir weglaufe, anstelle zu dir hinzulaufen. Und Vater, ich möchte dich wirklich in mein 25 einladen als meinen Lehrer. Ich möchte offen sein für das, was du mir zu sagen hast. Ich möchte ein offenes Herz, ein offenes Ohr für dich haben. Hilf mir immer wieder zu erkennen, wo ich von dir weglaufe, wo ich zurückkommen muss, zurück an dein Herz. Danke, siehst du mich. Danke, bist du für mich da und lässt mich nicht einfach allein. Amen. Und ich möchte dich jetzt wirklich in diese Lobpreiszeit einladen. Hey, nutzt es, um wirklich die Gegenwart unseres Lehrers zu suchen. Und hör auf ihn, was er für dich heute Morgen bereit hat. Danke, Ben.